Jo, moin moin, nichtsdestotrotz, dann fangen wir an. Wer auf dem Sommerfest ist, der hat was Besseres vor. Jo, letzte Woche haben wir uns angeguckt, das Ganze mit den Branch Prediction Geschichten. Da haben wir uns immer gemerkt, zu jeder Sprunginstruktion, wie war denn das, sind wir dann in der letzten Zeit gesprungen, ja oder nein. Und da haben wir uns angeguckt, wie man sowas bauen kann. Eine Frage dazu habe ich erstmal noch, passt auch zu dem, was du gerade gefragt hast. Wie ist denn das? Irgendwann haben die Leute doch in alten Zeiten keine Branch Prediction gehabt und sie hatten stattdessen ein Delay-Slot. Also eigentlich hatten sie mehr, aber sie haben das versucht ja irgendwie so hinzufummeln, dass sie mit einem Delay-Slot ausgekommen sind, weil den kann man ja noch so leidlich füllen. Typische Beispiele, Spark, MIPS. Jetzt haben wir uns ja angeguckt, die Pipelines sind länger und länger und länger geworden, weil immer schneller, immer schneller. Jetzt können die das eigentlich mit einem Delay-Slot gar nicht mehr hinkriegen. Weil die Fetch-Unit, die braucht schon mal 2, 3, 4 Takte, bis sie überhaupt das Datum aus dem Cache hat. Und ja, damit hat sie das Problem eigentlich schon erledigt, weil sie hätte schon vorher sagen müssen, springen ja oder nein. Wie kann man dann jetzt nachträglich dieses Verhalten wieder herkriegen? Also was wir jetzt brauchen, ist sozusagen eine Branch Prediction, die aber immer ein hinterher hinkt. Ja, wenn man jetzt ein Delay-Slot haben will, Spark hat das irgendwann mal so eingeführt, egal was sie jetzt machen, es muss ein Delay-Slot sein, sonst sind sie nicht mehr kompatibel. Das ist natürlich jetzt ein bisschen eklig. Ne? Wir haben immer gesagt, Branch Prediction, dann haben wir keine Delay-Slots. Oder wir haben so viele Delay-Slots, wie halt die Pipeline definiert. Wie bauen wir denn jetzt eine CPU, eine Pipeline mit einem definiert, einem Delay-Slot?
Na, jedes Mal, wenn ich auf einen Sprung treffe, nehme ich halt die nächste Instruktion und lade zuerst und dann den Sprung.
Ja, wie mache ich denn das? Da muss ich jetzt ja wieder einen Haufen.
Oh Gott, das schreibt er dann mehr an der Chan.
Ich meine, man müsste ja eigentlich diesen Sprung vorhersagen Cache noch so ein bisschen pipeline, dass man dem sagt, man tut sozusagen dieses Hit von diesem, also dieses Hit, was da rausfällt, das könnte man ja noch in einem Register sozusagen halten und auch die Adresse, die reingeht und rausgeht und halt einfach, dass es noch einen Takt nochmal gehalten wird und dann erst auf den Program Counter, also im Program Counter übernommen
wird. Ja, es geht, ist aber zu mühsam. Es geht noch ein bisschen einfacher.
Beim Invalidieren wirft man die Pipeline-Stufen davor weg. Das ist ja quasi, wenn ich ein Mispredict gemacht habe. Wenn ich jetzt quasi nicht alle Pipeline-Stufen, sondern eine Pipeline-Stufe invalidieren und die direkt vom Sprung ist noch gut lassen, dann müsste ich ja die immer ausfüllen, weil die ja nicht weggeworfen wird.
Ja.
Und wenn du keinen Mistprojekt hast, dann wird die auch ausgerufen. Aber dann springt man weg.
Ja, einfachste Lösung. Wir haben neulich unseren Programm-Counter gehabt und aus dem Programm-Counter haben wir uns den Instruction Pointer geholt und den gleich in den Cache reingesteckt und geguckt, haben wir was Passendes. Man kann den Instruction Pointer schiebt man aber auch durch die Pipeline, haben wir ja auch gesehen. Man könnte ihn einfach einen Takt später abgreifen. Das ist sozusagen die einfachste Variante und die geht auch für alle anderen Fälle. Also wenn man dann definiert hat, man hat eine CPU mit genau 2 Delay-Slots, dann schiebt man halt den Abgriff von dem Programm-Counter um 2 Pipeline-Stufen weiter nach hinten. Also gehen tut es, aber das natürlich jetzt im Nachhinein gesehen irgendwie ja, eine Krücke. Ne? Jo, eine ganz andere Variante, die ich euch noch vorstellen will, ist die sogenannte Global History. Global im Sinne von, ich merke mir nicht mehr Prediction-Bits, im Sinne von, ja, bei der Instruktion war das sowieso und bei der Instruktion war es ganz anders. Sondern ich merke mir immer, ich bin gesprungen, nicht gesprungen, gesprungen, nicht gesprungen, gesprungen, nicht gesprungen, gesprungen, nicht gesprungen. Am Beispiel hier, Ja, die Schleife wird ganz häufig ausgeführt, sprich, da springt er immer. Und das Finden hier, naja, das schlägt meistens fehl, also an der Stelle springt er nicht. Also springt nach oben, springt nicht, springt nach oben, springt nicht, springt nach oben, springt nicht. Und wenn ich mir einfach diese Springe, springt nicht, unabhängig davon merke, wo ich gesprungen oder nicht gesprungen bin, habe ich einfach so eine Kette von Nullen und Einsen. Ja, wenn man jetzt so eine Kette von Nullen und Einsen sieht, dann würde jeder jetzt sofort sagen, naja, als nächstes kommt doch wohl eine 1. Und das ist unser Vorhersagebit. Kleines anderes Beispiel. Also eine große Schleife außenrum und innen drin eine Schleife, die nur dreimal durchlaufen wird. Und dreimal durchlaufen ist bei dem, was wir bisher gemacht haben, eine blöde Zahl. Weil dreimal durchlaufen heißt, naja, bei der 1-Bit-Vorhersage, beim ersten Mal geht es in die Hose. Und wenn wir unten wieder rausfallen, geht es in die Hose. Also zweimal geht es in die Hose von 3 Schleifen durchläufen, schlechte Rate, ne? Jo, und jetzt andere Variante, wenn wir das mit so einer Global History machen, dann könnte man ahnen, ne, egal wie die Vergangenheit war, wenn die letzten 4 Mal gesprungen worden ist. Warum jetzt 4? Naja, 4 Mal, einmal springen wir ans Ende zum Test, das ist der erste Sprung, und 3 Mal wieder nach oben, also haben wir 4 Mal einen Sprung. Ja, und beim 5. Mal, da fallen wir unten raus, das heißt beim 5. Mal kommt die 0. Jo, dann haben wir irgendeine Kette, irgendwas, 1, 1, 1, ganz viele Einsen und eine 0. Und dann wiederum wären wir uns relativ sicher, weil die Schleife da oben, die wird ja ganz oft durchlaufen, die äußere Schleife, dass dann doch wohl wieder eine 1 kommt, weil wir springen wieder in die innere Schleife rein. Also müsste man immer so eine Kette haben, 4 Einsen, eine 0, 4 Einsen, eine 0, 4 Einsen, eine 0. Wann funktioniert denn das? Also, nehmen wir mal ein paar Beispiele. Also, wenn man hier sieht, 1, 1, 1, 1, 0. Ja, jetzt muss man natürlich immer sagen, ja, der Rechner soll jetzt das Muster erkennen. Was kommt jetzt als nächstes? Kann man so noch nicht entscheiden. Ne? Wenn ich noch davor so ein bisschen die Kette verlängere, dann kriegt jeder so eine Idee, eine Reihe von Einsen und immer eine Null dazwischen. Wenn ich sowas hinschreibe, weiß jeder, was kommt. Irgendwie so ein 0, 0, 1, 0, 0, 1, weiß jeder, was kommt. 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, weiß jeder, was kommt. Ja, weiß das jeder, was kommt? Ja, also hier, so wie ich es gesagt habe, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, da denkt jeder mal eine 0. Aber es könnte ja auch davor noch eine 1 gestanden haben. Ne? Dann würde jeder mal vermuten, oh, na, dann kommt ja vielleicht doch noch eine. Also man sieht, die Kette muss lang genug sein. Wie lang muss sie denn sein? Du sagst, dass alle Sprünge drin sind. Ja, reicht das?
Die Anzahl der Sprünge in der Kette mal 2.
Also um ein Muster zu erkennen, muss das Ganze eigentlich mindestens mal 2-mal vorgekommen sein. Sonst kann man eigentlich von einem Muster in dem Sinne nicht reden. Jo, also diese Kette muss doppelt so lang sein wie die Anzahl der Sprünge, die ich schleifenmäßig durchlaufe. Ja, haben wir uns ja neulich schon darüber unterhalten, wie viele Sprünge sind das denn, die ich so brauche, mindestens mal brauche. Da haben wir mal gesagt, so zwei ineinander verschachtelte, die sollte man schon, ne? Also sind sozusagen vier verschiedene Sprünge. Allerdings, ja, da waren es jetzt vier Sprünge an vier verschiedenen Stellen. Allerdings werden die natürlich jetzt nicht mehr in der, also nicht mehr notwendigerweise alle vier durchlaufen. Ja, also hier sieht man jetzt, dieses 1, 1, 1, 1, das sind eigentlich nur zwei verschiedene Stellen, an denen gesprungen wurde. Einmal der Sprung in die innere Schleife und in der inneren Schleife dann dreimal wieder nach oben. Jo, wenn man jetzt ein Muster erkennen will, dann hätten wir hier sozusagen vier Sprünge innerhalb, also einmal rein, dreimal in der Schleife und einmal raus aus der Schleife, also fünf Sprünge sogar. Sprich, wenn man jetzt ein Muster erkennen will, dann müssten schon, naja, eigentlich schon 10 Einträge sein in der Historie. Jo, und wie erkennt man jetzt ein Muster? Unser einer, einmal scharf hinschauen, alles klar. Ja, und der Rechner?
Relationsfunktion,
das sagt mir nichts, erklär mich auf.
Zwei Signale, die Sequenzen miteinander korrelieren, dann kriege ich daraus Übereinstimmung.
Ja, in diesem Fall eine Autokorrelation. Ne? Ja. Wie muss man die falten? Also von der Idee her, ich muss sie gegeneinander, also zweimal nehmen und gegeneinander verschieben und gucken, wann sie übereinstimmt. Gegeneinander verschieben heißt, ich muss praktisch alle Kombinationen durchgehen, um ein verschieben, um zwei verschieben, um drei verschieben, um vier verschieben und immer gucken, ob alle gleich sind. Jetzt haben wir da schon gerade gesehen, naja, brauchen wir schon 10 Einträge. Soll heißen, das Ganze 10-mal verschoben und alle vergleichen. Der Aufwand ist schon, ne, nicht unerheblich, kann man sich vorstellen. Aber das, also das wäre die mathematisch definitiv richtige Lösung.
Verschieben ist ja billig, wenn man es einfach nur umverkabeln muss. Und vergleichen ist jetzt eigentlich auch billig.
Es ist ein XOR, das ist vergleichsweise billig. Verschieben ist, kostet nichts. Aber wir haben natürlich noch 10 verschiedene Möglichkeiten, wo wir immer 10 Bits miteinander vergleichen müssen. Also sind ja schon mal 100 XORs. 100 XORs, ja okay. Ja, okay. Gut, wir werden gleich noch sehen, dass das mit den 10 Einträgen vielleicht sogar schon ein bisschen dünner ist. Vielleicht brauchen wir sogar noch mehr. Jo, andere Variante. Im Prinzip, es muss... Insofern kann man da ein bisschen was vereinfachen. Man kann einfach sagen, das muss ja nicht 100% stimmen. Wenn ich mich mal vertue, Pech gehabt. Das heißt, wenn man das so gegeneinander verschiebt, dann müssen möglicherweise gar nicht alle übereinstimmen. Es reicht dann schon, wenn, naja, so ein paar. Ne? Soll heißen, man braucht nicht alle miteinander verknüpfen, man braucht nicht 100 XORs, man braucht dann vielleicht 20 oder irgendwas. Jo, die andere Variante, man kann das natürlich auch vorweg ausrechnen und kann einfach das Muster sozusagen in ein ROM reinstecken und das ROM antwortet einfach mit 0 oder 1. Wäre auch noch eine Variante. Jo, okay. Also, Idee sollte hoffentlich klar sein. Das ist nicht besonders billig, definitiv nicht. Es ist einfach zeitlich eventuell gut. Ich brauche da nicht rechnen, ich stecke es einfach rein und das, was hinten rauskommt, nehme ich mir. Aber hast natürlich recht, ansonsten, das Ding ist im Prinzip genauso aufwendig wie irgendeine Rechenfunktion natürlich auch wäre. Letztendlich ist es eine Rechenfunktion. Jo, okay, also das Ganze, man kann es natürlich auch in einen Cache reinstecken, so wie wir es bisher gemacht haben. Das wäre die zweite Variante, dass man gar nicht sagt, ich sehe doch dem Muster an, da muss jetzt ne, 001, 001, das haben wir zweimal, also muss doch jetzt wieder 001 folgen. Ich kann das wie bisher in meinen Cache reinstecken, das ist mein Muster, da kommt eine Vorhersage raus und wenn sie nicht stimmt, dann fixe ich die halt. Ich programmiere das immer um, was ich erwarte als nächstes. Und dann geht es halt fünfmal schief und beim sechsten, siebten, achten Mal irgendwann funktioniert es dann richtig. Hat einfach den Vorteil, es gibt zwar rein theoretisch, wenn wir hier 10 Bits haben, gibt es 2 hoch 10 Eingangskombinationen. Das ist natürlich ein Haufen Holz. Auf der anderen Seite, wie viele Musterfolgen kann man darstellen mit 10 Bit? Das sind lange nicht so viele. Könnt ihr euch vorstellen, ne? Also wenn man so randommäßig die erste Hälfte füllt, dann bleibt für die zweite Hälfte schon eigentlich mustermäßig fast nichts mehr über. Nur noch in seltenen Fällen hat man da überhaupt noch Wahlmöglichkeiten. Und dementsprechend, wenn man das jetzt so, so einen Cache so langsam lernen lässt, dann lernt er natürlich nur die Muster, die auch in meinem Programm vorkommen. Jo. Jetzt habt ihr zwei Varianten kennengelernt. Einmal diese Pro-Adresse-History und einmal so eine Global-History. Was denn jetzt besser? Erster hat dir besser gefallen. So intuitiv steckt da irgendwie mehr Info drin. Ne? Ja. Was ist denn einfacher zu bauen? Fragen wir mal so. Das ist definitiv mal weniger als die Pro-Adresse-History. Ja. Okay, also die eine hat anscheinend ein bisschen mehr Info. Ich behaupte aber trotzdem, in manchen Fällen, obwohl die Pro-Adresse-History ja eigentlich mehr Informationen hat, es gibt Fälle, da ist diese Global-History besser. Ja, Ausnahmen bestätigen die Regel. Ne? Hat jemand eine Idee für ein Beispiel? Wo sagt die Global History was richtig voraus, wo die andere History das falsch vorhersagt? Genau, also entweder die Variante bzw. diese hier, nehmen wir mal die. Bei der inneren, wenn wir ein Bit Vorhersage haben, dann ist der erste Sprung und der letzte ist falsch, bei jedem Mal. Und das ist natürlich von 3 Sprüngen ganz schön viel. Auf der anderen Seite, die Schleife, also das Problem an der Stelle ist sozusagen, dass die Schleife so kurz ist. Bis wir es mal gelernt haben, ist sie schon wieder falsch. Während hier die Global History, wenn sie einigermaßen genügend Anzahl von Bits hat, kleine Schleifen perfekt abbilden kann. Ne? Solange man das Muster zweimal sieht in der Global History, ist die Vorhersage perfekt. Auf der anderen Seite natürlich, wenn die innere Schleife jetzt länger ist, also von, was weiß ich, j gleich 0, j kleiner 10, und wir haben hier 10 Bit, dann stehen da 10 Einsen. Was kommt als nächstes? Ja, muss man wohl 1 sagen. Ne? Wenn ich nur 1 in meiner History sehe, dann ist die Vergangenheit immer gesprungen. Also Vorhersage, ich springe. An der Stelle natürlich gerade falsch, weil da springe ich dann beim 10. Mal natürlich gerade wieder nicht mehr. Also man sieht, je länger die Schleifen sind, also ab einer bestimmten Länge, taucht diese Global History gar nichts mehr. Da ist dann wiederum die mit der Mehrinfo besser. Hm. Jo, also, wie man schon gesagt hat, das eine hat da, das andere hat da wieder Vorteile. Ja, wenn das eine in dem einen Fall besser, das andere in dem anderen Fall besser ist, kann man das vielleicht irgendwie miteinander verknoten. Kann man?
Könnte er in die Prediction Bits eine Global History für diesen einen Sprung einbauen, wann der das letzte Mal gesprungen hat und wann nicht?
Genau.
Also quasi diese Global History halt auftrennen.
Also, was wir dann haben, ist dann so ein Branch Target Address Cache mit, ja, wo die Instruktion steht. Ziel, und jetzt hatten wir immer hier unsere Prediction Bits, und da steht jetzt eben 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Ja, das ist das, was ich zum Schluss gesehen habe, und jetzt könnte ich hoffen, ich weiß, wie es weitergeht. Das wäre so die Idee. Jetzt wollen wir allerdings natürlich, okay, die Instruktion, die Adresse wissen wir, mit der kommen wir an und kriegen gesagt, naja, das war die letzte Sprungfolge. Jetzt müssen wir daraus natürlich jetzt eine Vorhersage herleiten. Gut, im Prinzip die Varianten, die wir vorhin uns ausgedacht haben. Entweder ich autokorreliere das Ganze und gucke, 1, 2, 3, 4, 5, wie weit muss ich schieben. Oder ich stecke das Ganze in ROM rein. Oder ich habe gesagt, naja, damit könnte man ja was auch lernen lassen. Jetzt wieder einen Cache lernen lassen. Cache lernen lassen würde heißen, naja, ich könnte das jetzt wieder in einen zweiten Cache reinstecken. Und aus dem zweiten Cache hole ich mir das wiederum Gelernte raus. Ja, es geht einfacher. Ja, das gilt natürlich bei der Global History an der Stelle hier zum Beispiel auch. Wenn ich das erste Mal in die Schleife reinlaufe, dann steht in meiner History ja der erste Teil noch nicht drin. Ich bin ja jetzt auf irgendeinem komischen Weg dahin gekommen, das erste Mal.
Vereinigt dann die Nachteile des einen
mit den
Nachteilen des anderen?
Ja. Gut, da gilt das, was ich schon ein paar Mal gesagt habe. Alles, was nur ein paar Mal durchlaufen wird, ist wurscht. Ne? Beispielsweise Initialisierung oder irgend sowas, was ich nur einmal mache, vergiss es. Und wenn die Schleife, so eine kurze Schleife, nur einmal läuft, vergiss es. Interessant wird das, wenn die kleine Schleife da, wie hier angedeutet, 1000 Mal. Ne? Wenn es das erste, zweite Mal in die Hose geht, sei es drum. Aber irgendwann muss es dann mal richtig flutschen. Und das ist hier so, naja, so nach dem Motto, ja, die ersten 10 Male könnte es in die Hose gehen, aber ab dann, so die Hoffnung, müsste es dann flutschen. Ja, wie wir das hier bei der per Address History Da würde mit 1 Bit Vorhersage bei 3 Durchläufen würden 2 Misspredictions auftreten. Und das Ganze 1000 Mal, also 2000 falsche Vorhersagen. Wenn man das so hinkriegt, dann wären die ersten 10 falsch, aber ab dann wäre alles richtig. Also das ist der Unterschied 10 Mal falsch, 2000 Mal falsch. Also der Unterschied ist schon, und wenn ich dann statt einer 1000 eine Million hinschreibe, dann also das Verhältnis wird dann natürlich entsprechend besser. Wenn man nichts weiß, dann könnte man stattdessen das nehmen. Ja. Ja, aber nichtsdestotrotz, letztendlich das Muster müssen wir jetzt irgendwie lernen lassen. Und was wir jetzt immer haben, ist irgendwie ein, ja, eine Adresse von einer Sprunginstruktion und wir haben so eine History. Passend zur Adresse. Und was wir gerne hätten, ist eine 0 oder eine 1. Die Frage wie. Was wir bisher hatten, war immer irgendwas mit, ja, wir haben eine Adresse und die Prediction Bits, das war bisher eine 0 oder eine 1. Naja, da war das immer ziemlich einfach, die 0 oder 1 rauszurechnen. Ne? Gut, manchmal hatten wir auch bei der 2-Bit-Vorhersage, da hatten wir dann 0,0 oder 0,1 oder 1,1, Quatsch, 1,0 oder 1,1. Ja, da haben wir dann immer geguckt, ja, sozusagen, was ist in der Mehrzahl oder was war das letzte von beiden, ging das auch noch. Jetzt ist natürlich aus der History was rauszurechnen sehr viel schwieriger. Wer hat eine Idee?
Anders ist das. Wir wollen ja für die Adresse mit dieser History eine Aussage treffen. Dann kann man die für X oder im zweiten Cache nachschauen. Steht da 0 oder 1 für diesen anderen Key? Und ja, wenn dann die History geändert wird, muss man sie in der ersten Tabelle ändern. Dann wird aber auch der Hash-Eintrag in der zweiten Tabelle ein anderer genommen beim nächsten Mal. Und weil es auch noch schön X oder ist, wie sich ändern, könnte man vielleicht bei dem Direct Map Cache auskommen, weil schön gleichmäßig.
Du hast perfekt recht. Das ist genau die Lösung. Das musst du jetzt bloß noch erläutern, warum jetzt XOR.
Weil XOR für Hashes ganz toll ist. Und weil es schnell ist.
Also, von der Idee her könnte man das so machen. Ich nehme die Adresse für den ersten Cache. Kriege eine History, die History stecke ich in den zweiten Cache und aus dem zweiten Cache hole ich mir was Gelerntes. Der Aufwand relativ groß. Das andere, ich könnte sozusagen auch in einem Lookup verknüpfen. Ich sage einfach sozusagen, das ist meine Adresse. Dann mache ich den Lookup mit einem Mal. Allerdings ist jetzt natürlich die Adresse ist eine 32-Bit-Zahl, die History ist auch irgendwas möglichst Langes. Ne? Dann haben wir plötzlich einen Cache mit, keine Ahnung, 64-Bit-Adressen. Das wird wieder aufwendig. Aber, und da kann man eben sagen, naja, die History, da kommen ja nur relativ wenig verschiedene Muster überhaupt vor. Haben wir ja vorhin uns überlegt. Es kommen gar nicht alle 2 hoch 10 Möglichkeiten vor, sondern es kommen, also wenn man sich das hier anguckt, ne, so eine kleine innere Schleife, es kommen immer 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0 immer diese 4 Einsen und eine 0. Ja, und dieses Muster, wie oft kann das in 10 Bit vorkommen? 5 verschiedene Varianten gibt es da. Also was wir haben, ist eigentlich für eine entsprechende Adresse 5 verschiedene Muster. Und da ist jetzt eben die Idee, naja, wenn das nur so wenig Muster sind, dann kann ich doch stattdessen die Adresse so ein klein bisschen ändern. Ja, dass ich so von der Idee her, hier ist die Adresse A mit dem Muster. Wenn ich das Muster jetzt um 1 verschiebe, könnte das da auch drin stehen. Hier vorne würde aber ja gleiche Adresse stehen. Und das Ganze nochmal um 1 verschieben. Und so weiter. Und immer der gleiche Eintrag mit dem A. Das könnte man so eintragen. Und danach könnte man natürlich auch suchen. Wenn es jetzt so wenig Einträge sind, kann man aber eigentlich auch sagen, ich könnte die zwei zusammen verknüpfen. Und da wäre dann die Idee, beispielsweise ein XOR, wäre perfekt. Das ist das Einfachste, irgendwie die Bits ein bisschen durcheinander würfeln. Es kommt ja nicht auf den exakten Wert an. Es kommt ja nur darauf an, dass ich mich mit einem zweiten Muster, ich habe ja noch eine Adresse B, mit irgendwie anderem Muster auch noch drin. Die zwei sollen nur nicht miteinander kollidieren, von der Info her. Verknüpfen kann ich es im Prinzip, wie ich will. Hauptsache, zwei kriegen nicht den gleichen Eintrag. Und da kann man dann sagen, ist ein XOR, das verwürfelt einfach ein paar Bits. Und wenn die Bits vorher einigermaßen disjunkt waren, das A und das B, sollte ja disjunkt sein. Und wenn ich davon Bits mehr oder weniger zufällig ändere, dann sollte es hinterher auch noch disjunkt sein. Ja, das ist die Variante, die, da munkelt man jedenfalls, das ist die, die heutzutage beispielsweise beim Pentium eingebaut ist. Und wenn man da nur genügend viele Einträge und genügend lange Bitfolgen übernimmt, dann sagt man, kriegt man heutzutage 99, Sprungvorhersage Genauigkeit hin. Ja, wenn man das für XOR ordert, hat man einfach den Vorteil, man kann im Prinzip genauso lange Bitfolgen nehmen, wie man vorne Adressen hat. Weil so viel Bits kann man halt für X ordern. Und wenn man die hat, dann hat man heutzutage Pentium, also entweder 32-Bit, beziehungsweise bei den neueren 64-Bit, soll heißen, die Bitfolge da hinten kann rein theoretisch auch 64-Bit lang sein. Und das reicht natürlich dann für auch etwas längere Schleifen. Ja. Die kann man entweder natürlich aus so einem Cache rausholen.
Das wäre dann Zwei-Caches.
Das wäre so ein Zwei-Cache-Prinzip. Oder man kann sagen, das nimmt man nur als echte Global History. Dann kommt man mit der Adresse und man hat eine Global History und mit den Zweien geht man in einen Cache rein. Im Prinzip beides möglich. Vorteil halt, wie gesagt, wenn man hier 64-Bit hat, eine Global History mit 64-Bit, für X oder mit einer Adresse 64-Bit, kein Problem, damit in den Cache reinzugehen. Und dann in dem Cache nachzugucken, da müsste jetzt dann eine 0 oder eine 1 stehen. Jo, und dann so die Idee, ne, wenn die eine oder generell, wenn die Schleifen kürzer sind als die Hälfte von der Global History, also in unserem Fall dann 32-Bit, also 32 Durchläufe, dann können wir sie perfekt vorhersagen aufgrund der Global History. Und wenn sie jetzt noch länger sind, okay, dann versagt irgendwann die Global History, aber wir haben natürlich unsere 1-2-Bit-Vorhersage, die ja am Anfang bzw. am Ende mal schwächelt, aber sonst eigentlich nie. Ja, wenn wir jetzt Schleifen haben, sagen wir mal 30 Durchläufe und mehr und haben jetzt nur am Anfang und am Ende einen Fehler, dann ist der Fehler halt relativ klein. Und ansonsten haben wir gar keinen Fehler mehr. Und da die meisten Schleifen eh kurz sind, haben wir eigentlich gar keine Fehler mehr. Beziehungsweise, so wie du natürlich richtig gesagt hast, man muss einmal hier die Historie ein bisschen füllen und ab dann sind die Fehler weg. Jo. Kann man sich jetzt überstreiten, ob man das als Vorhersage sehen kann. Also wenn du, sagen wir mal, dass dein Global History Buffer ist mit lauter Einsen, ja, ein Muster kannst du nicht erkennen. Ne? Allerdings kann man natürlich sagen, also so viel Einsen, ich weiß zwar nicht wie lang, aber ich gehe mal davon aus, ich sage mal vorher die 1, dann hast du recht, dann ist die Global History im Prinzip genauso wie die andere. Auch da gibt es wieder ein paar Ausnahmefälle. Wenn die innere Schleife und die äußere Schleife, die haben natürlich wechselseitig immer mal Nullen drin, dass die äußere Schleife mal aufhört oder die innere Schleife mal aufhört, da passt es nicht immer. Aber einen neuen, ja, also bei langen Schleifen auf jeden Fall auch richtig. So wie dein Banknachbar gesagt hat, dass ich hier so eine Korrelation mache, gegeneinander verschiebe und gucke, wo am besten die Übereinstimmung ist. Die Übereinstimmung ist bei 0, die Übereinstimmung ist bei 1, bei 2, bei 3, bei 4. Ich sehe kein Muster. Ich weiß nicht, wann ich die 0 mal vorhersagen soll. Und jetzt immer 1 vorherzusagen, ist natürlich jetzt nicht wirklich eine Vorhersage. Auch wenn die natürlich in diesem Fall sehr wahrscheinlich ist. Da grübelt noch jemand. Jo.
Wir kriegen ja bei den meisten Sachen was halbwegs periodisches raus.
Also wenn man so.
Bei Schleifen was auf jeden Fall was periodisches raus.
Mhm. Also Programme sind extrem periodisch, also auch nicht nur hier bei Schleifen, sondern auch beispielsweise bei solcher Geschichte. Das sieht über lange Phasen immer wieder gleich aus. Die Schleife immer wiederholen, immer wiederholen, immer wiederholen. Und hier innen drin die If-Anfrage geht immer wieder in die Hose, immer wieder in die Hose, immer wieder in die Hose. Also da an der Stelle nie springen. Das ist sehr periodisch. Selbst so Dinge, wo man eigentlich denkt, das ist nicht periodisch. Also man irgend so was hat wie eine Vorschleife i gleich 0, i kleiner 1000, i plus plus, if i, wenn es durch 2 teilbar ist, mach was. Selbst das gibt ein periodisches Muster. Obwohl das in der Mitte natürlich nicht jedes Mal wahr oder nicht jedes Mal falsch ist. Die Sprünge sind immer wieder eine Einsen und das in der Mitte gibt manchmal eine 0, manchmal eine 1, manchmal eine 0, manchmal eine 1. Auch hier sieht man, das gibt in der Global History ein Muster. Also dieses Periodische, das ist schon, das steckt so ein bisschen in Programmen drin. Jo, könnt ihr alle nochmal drüber nachdenken zu Hause, wenn noch Fragen sind, also nächste Woche jederzeit gerne. Jo, also soweit zum Thema Sprungvorhersage. Jetzt haben wir noch ein anderes Problemchen. Unsere Pipeline, die war zwar erstmal perfekt, sah jedenfalls so aus, aber wir haben ja schon gesehen, so 130 Problemchen an allen Ecken und Kanten. Ein Problem waren die Interrupts. Jo, Interrupt soll heißen, irgendwie Benutzer hat eine Taste gedrückt, Platte hat einen angeforderten Block gelesen, kann abgeholt werden, aus dem Internet ist ein Päckchen angekommen, soll verarbeitet werden, 1000 solche Möglichkeiten. CPU soll machen. Standardverfahren, das Gerät, was jetzt irgendein Event gesehen hat, das Gerät meldet sich und sagt, da ist was. Sagt nicht, was da ist, sondern nur so, Herr Lehrer, ich weiß was. Und dann, so die Idee, soll die CPU entsprechend sich drum kümmern. Das ist so das Standardverfahren. Geht es auch ohne? Na, so klar ist das nicht. Wie könnte es denn gehen? Polling wäre das ja, uralt Verfahren, was es 1800 irgendwas schon gab. Ja, das meine ich jetzt nicht. Das ist, ne, Polling kann man sich vorstellen, immer wieder abfragen. Das kostet einfach Zeit. Und die CPU könnte die Zeit ja vielleicht für was Besseres brauchen. Und wer mal ein Programm geschrieben hat, was genau das tut, der will so ein Programm nicht freiwillig nochmal schreiben. Ne, wenn man Pi auf 1000 Stellen, was weiß ich, und man möchte in der Zwischenzeit, wenn der Benutzer Ctrl-C tippt, dann möchte man abbrechen. Wo schreibe ich denn diese Abfrage rein? Ne? Da müsste ich ja praktisch nach jeder Berechnung immer If-Taste gedrückt. Ja, ist es auch die richtige Taste? Ach, dann Abbruch. Aber jetzt kommt mal raus aus, was weiß ich, 20-fach verschachtelt Unterprogramm und so. Wie komme ich da heil raus? Das ist fürchterlich mühsam. Jo, andere Variante. Genau, das klingt jetzt erstmal so simpel. Es ist eigentlich so simpel. Nichts anderes macht beispielsweise Java. Java kennt keine Interrupts, keine Signale, kein so das typische Unix-Zeugs, was man so kennt. Java kennt es nicht, aber Java kennt nebenläufige Prozesse oder Threads. Und wenn ich da auf einen nebenläufigen Event warten will, dann mache ich nichts anderes, als in Java einen neuen Thread aufzumachen und der neue Thread macht einen Read auf zum Beispiel Tastatur. Blockierend. Ja, und dann reagiert er halt, wenn er irgendwann mal aufwacht und macht entsprechendes. Sowas könnte man hier auch tun. Wird zum Teil auch gemacht. Gut, man wird die Interrupts nicht ganz los, aber man wird viele Interrupts los. Typisches Beispiel heutzutage, also hier in so einer Tastatur, beispielsweise sitzt ein Prozessor drin. Ein Mini-Prozessor, der nichts anderes macht, als die ganze Zeit immer die Tastatur abzufragen und eigentlich 99,999% der Zeit Däumchen drehen. Aber wenn ich mal eine Taste drücke, dann schickt er halt ein Byte über die Leitung und das eine Byte, das generiert dann den Interrupt. Ja, und es gibt eigentlich heute keine Geräte mehr ohne irgendwie, naja, Controller. Plattencontroller, Netzwerkcontroller, Floppycontroller, wie sie alle heißen. Das ist letztendlich immer so ein Ding, was nebenläufig läuft und, ja, ich sag mal, die Anzahl der Interrupts für die Haupt-CPU einfach reduziert. Jo, wir werden sie nicht ganz los. Also, was macht ein Interrupt überhaupt? Kann ich ja mal fragen, wer würde sich zutrauen, exakt zu beschreiben, was eine CPU beim Interrupt macht? Okay, ja, ich merke es auch immer wieder in allen Vorlesungen, Übungen, Prüfungen, überall, dass mit dem Interrupt, da denken sich viele Leute ganz krause Dinge. Also, wie ist es eigentlich gedacht? Also, gedacht ist es so, wir haben unsere CPU und die CPU hat also im Standardfall ganz genau einen Interrupt-Request-Eingang. Der ist entweder 0, wenn nichts ist, oder wenn ein externes Gerät irgendwas will, dann liegt nur an dem einen Pin eine 1, sonst nichts. Jo, und wenn die CPU jetzt Instruktionen abarbeitet, dann guckt sie sich immer mal diese 0 oder 1 an. Ja, und wenn es eine 1 ist, dann wird keine Instruktion abgearbeitet, sondern stattdessen im Prinzip ein Call ausgeführt. Also ihr könnt es so vorstellen, normalerweise werden Instruktionen ausgeführt und ein Interrupt entgegennehmen ist auch eine Befehlsausführung. Und was macht die Befehlsausführung? Na, die Befehlsausführung macht im Allgemeinen irgendwas in der Art, der aktuelle Zustand der CPU wird abgespeichert. Das ist jetzt je nach CPU ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Mindestens mal Instruction Pointer. Ich habe gerade gesagt, im Prinzip ist es so eine Art Call. Bei einer Call-Instruktion wird der aktuelle Programm-Counter abgespeichert und wir springen woanders hin. Also Instruction Pointer wird abgespeichert. In diesem Fall auch noch zusätzlich das Flag-Register. Also diese Condition Codes, Zero Flag, Carry Flag und so weiter. Jo, die Interrupts werden disabled. Und ich habe gesagt, es ist ein Call. Naja, der Instruction Pointer wird mit einem neuen Wert beladen. Nämlich mit der Adresse, wo der Interrupt-Händler steht. Also aktueller Zustand wird abgespeichert, Instruction Pointer wird auf ein Unterprogramm gesetzt. Und was passiert noch? Nix. Das war es eigentlich schon. Also statt einer normalen Instruktion auszuführen, wird, wenn da eine 1 steht am Eingang, diese Interrupt-Ausführen-Instruktion ausgeführt. Jo, dann läuft die CPU ganz normal, führt ganz normal Instruktionen aus, wie alle anderen auch, im Interrupt-Händler. Da ist er halt hingesprungen. Und der Interrupt-Händler, der kann im Prinzip tun und lassen, was er will. Sind ganz normale Instruktionen, wie alle anderen, in allen anderen Programmen auch. Gut, der Sinn sollte natürlich sein, dass jetzt, was weiß ich, die Tastatur ausgelesen wird, alle Geräte mal abgefragt werden, die irgendwie sich gemeldet haben können. Soll heißen, ich muss den Grund beseitigen, wo der Interrupt herkam. Ja, und wenn ich das gemacht habe im Interrupt-Händler, dann rufe ich die Instruktion IRET auf. Und IRET, naja, wie der Name schon sagt, RET ist im Prinzip eine Return-Instruktion, die einfach den vorher geretteten, auf dem Stack geretteten Instruction Pointer sich wieder herholt und da wieder hinspringt. Gut, und zusätzlich, und das ist jetzt der Unterschied von IRET und RET, zusätzlich werden halt noch die Flags restauriert, also Condition Codes zum Beispiel. Wie fummeln wir denn das in unsere Pipeline rein? Oder hast du noch eine Frage?
Das war jetzt auch meine Frage, weil ich habe ja dann noch Befehle, die in der Pipeline drinstehen. Also ich weiß nicht, bei dem Anmeldecontroller ist es ja so, dass ich das Sichern des Flag-Registers und so weiter und sicher per Hand machen muss.
Ja, okay, das stand jetzt hier oben. Nein, das steht hier nicht. Also speichert Ihren aktuellen Zustand ab. Habe ich dazu gesagt, das ist je nach CPU unterschiedlich. Es ist im Allgemeinen immer dabei der Instruction Pointer, weil das ist Sinn von so einem Call, sonst komme ich nie wieder zurück. Es ist jetzt die Frage, ob das jetzt auf dem Stack abgespeichert wird. Manche Controller machen das in irgendwelchen anderen Registern. Der Zustand muss irgendwo gesichert werden. Jo, warum wird das Flex-Register gesichert? Du sagst jetzt, Admin-Controller tun das nicht. Ich sage mal, ein bisschen weit irgendwie was Flex-artiges muss er eigentlich abspeichern. Warum?
Der Programm-Counter wird gespeichert, aber das Flex-Register muss ich dann zu Beginn von meinem Interrupt-Händler irgendwo hinlegen.
Geht nicht. Ich komme mal gleich drauf.
Er muss das Interrupt-Flag
ausmachen. Ne? Das
aber
ist das. Genau. Ne? Also das war hier noch der Punkt, bevor der Interrupt-Händler aufgerufen werden kann, muss alles Weitere gedisabled werden. Weil ich gucke mir immer, ne, wenn die CPU guckt sich immer an, Steht hier eine 1? Wenn ja, dann mache ich diesen Kladderadatsch. Wenn nein, dann mache ich eine normale Instruktion. Wenn die 1 stehen bleibt, dann wird es nie fertig. Dann pusht sie immer ihren aktuellen Zustand und pusht ihren Zustand und fängt an, Interrupt abzuarbeiten, pusht Zustand, fängt an, Interrupt abzuarbeiten, wird aber nicht fertig damit. Also sie muss es irgendwie schaffen, vor der ersten Instruktion vom Interrupt-Händler aus der 1 eine 0 zu machen. Jo, die Frage ist, wie macht man das? Gut, da kommt gleich noch die Frage, ja, wie kann man das? Wie kann die CPU weitere Interrupt disablen? Kann ich ja gleich mal fragen. Wie kann man Interrupts disablen? Also, was wir haben, ist unsere, mal letztendlich die ganze Pipeline. Ne? Hier gehen die Instruktionen rein. Und was wir jetzt noch haben, ist zusätzlich unser Interrupt-Request-Eingang. Und hier kommt jetzt irgendwie eine 1 für den Fall, da ist was. Und wenn da eine 1 kommt, dann nehmen wir nicht die Instruktion von da, sondern dann nehmen wir so eine spezielle Instruktion, push mal deinen Zustand und spring den Interrupt-Händler an. Ja, die Idee ist jetzt einfach, da kann man im Prinzip noch ein Und-Gatter reinschalten. Und wir haben ja hier unsere Register in der CPU und eines von diesen Registern nehmen wir her und zweigen einfach ein Bit ab, was dieses Und-Gatter steuert. Und wenn die CPU jetzt hier ein weitere Interrupt disablen will, dann muss er einfach in dieses Register entsprechend eine 0 reinschreiben. Jo, was ist das für ein Register? Und das ist im Allgemeinen bei, ich sag mal, 90% der verschiedenen CPUs, die es so gibt, ist das das Status-Flag-Register, Flex-Register, Condition-Codes-Register, wie auch immer man das Ding nennen will. Jo, und so Standard ist, so nach dem Motto, ja, wenn ich irgendein Register verändere, dann speichere ich vorher den Zustand ab, damit ich ihn hinterher restaurieren kann. Und daher kommt das normalerweise Instruction Pointer, der wird ja verändert. Flex-Register wird geändert, deshalb werden die zwei, mindestens die zwei abgespeichert. Jo. Hat der Herr da vorne natürlich jetzt wiederum recht. Wenn es jetzt nur dieses eine Bit ändert, was vorher ja 1 gewesen sein muss, sonst hätten wir den ganzen Kram nicht angefangen, und hinterher 0 ist, muss es sein, sonst funktioniert es nicht, brauchen wir es eigentlich auch nicht abspeichern. Aber die allermeisten Prozessoren speichern es irgendwo hin ab. Wir werden nachher noch sehen, warum. Das ist genau nachher der Grund.
Dann weiß ich ja nicht, war es jetzt 0, war es 1 und dann will ich ja so einen Push-Flag machen, sonst aktiviere ich es vielleicht danach und kurz aus.
Das ist genau der Grund. Wir haben nachher noch Exceptions und System Calls, die im Prinzip den gleichen Mechanismus auslösen, nur dass es dann kein externer Interrupt, der eine Exception auslöst, sondern es ist ein interner Division durch 0 oder irgendein Event. Und dann Division durch 0, den kann ich natürlich nicht ausknipsen. Ab jetzt ist Division durch 0 definiert, geht nicht. Und an der Stelle kann ich jetzt hinterher, also bei einer Exception, kann ich die Interrupts zwar disablen, dann weiß ich jetzt aber nicht mehr, ja, waren sie vorher an oder nicht. Und aus dem Grund speichern die meisten CPUs entsprechend ab, was vorher in diesem Flag-Register stand. Jo, also das ist so die Idee. Das ist, ja, wie bauen wir das jetzt in die Pipeline ein? Ja, da ist die Idee, wir haben, also wenn hier die normalen Instruction reinkommen, Dann bauen wir uns hier eigentlich nur einen Multiplexer. Der Multiplexer wird gesteuert durch unseren Interrupt-Eingang und entweder nehmen wir die normale Instruktion oder wir machen ein, ja, ich nenne es mal E-Call, Interrupt-Händler-Call. Das ist jetzt eine spezielle Instruktion, die es aus Benutzersicht wohl nicht gibt. Gut, im Falle von Intel-Prozessoren, da gibt es so einen Int-Befehl, der im Prinzip genau das tut. Ist aber im Prinzip auch egal. Also wenn hier 32 Bit reinkommen, kann man ja sagen, was durch die Pipeline durchgeschoben wird, das können ja auch 33 Bit sein. Also da kann ich mir dann auch neue Befehle dazu definieren. Hatten wir ja sowieso schon mit dem Valid Bit und so, da schieben wir ja ein paar Bits mehr durch. Also ein paar Bits mehr werden es eh, also können wir auch noch so ein Call-Ding da definieren. Jo, damit ist die Pipeline schon fertig. Mehr ist es eigentlich nicht. Ja, fast. Ja. Gut, gucken wir uns noch ein paar andere Sachen an. Also das Erste, was ich gerade schon gesagt habe, wenn jetzt ein Interrupt kommt, dann wird im Prinzip so ein Interrupt-Händler-Call durchgeschoben. Das ist bei Exceptions und bei System-Calls im Prinzip genau das Gleiche. Also eine Exception, Division durch 0 oder ich greife auf eine nicht definierte Speicherzelle zu oder so, das ist ein Event und im Prinzip so ein Event wie ein externer Event, was weiß ich, Plattenblock da, genauso. Ja.
Jetzt ist es aber so, dass wir Zeugs in der Pipeline haben. Wenn wir so eine Exception haben, tritt die wahrscheinlich in unserer Execution auf.
Das ist jetzt genau der Punkt, der gleich kommt. Das ist jetzt genau der Punkt. Da kann man sich jetzt überlegen, wie machen wir das? Eine Variante wäre, die kennen wir schon bei Sprüngen zum Beispiel, wenn jetzt so ein Interrupt kommt, dass wir sagen, ja, so genau weiß man, wie geht das jetzt weiter, weiß ich nicht so genau. Also stecken wir zwar den Interrupt-Call hier rein, aber solange der durch die Pipeline durchklackert, schieben wir besser mal nichts hinterher. Ne? Kennen wir auch bei Sprüngen schon, solange wir nicht wissen, wo der Sprung hingeht, mal lieber nichts hinterher schieben. Oder wir schieben was hinterher, aber schmeißen wieder weg oder so. Haben wir ja schon. Gut, dann würde man sagen, ja, wenn wir keine mehr hinterher schieben, dann können wir so lange warten, bis alle Instruktionen abgeschlossen sind. Und dann fangen wir an mit dieser magischen Interrupt-Behandlung. Dann haben wir mit Sicherheit einen in sich konsistenten Zustand und den können wir dann auf den Stack schreiben oder ein anderes Register und dann geht es weiter. Jo, kann man tun. Dann dämmert einem aber schon, das ist teuer. Ne, wenn wir so eine Pipeline haben, 20, 30, 40 stufig, und wir sagen, wir warten so lange, bis dann der Interrupt hinten angekommen ist, dann haben wir 40 Takte verschenkt. In der Zwischenzeit, ja, wenn sich der Kernreaktor gemeldet hat, mir wird warm, och, und dann sagen wir, ja, dann warten wir noch einen Augenblick, bis der Interrupt mal angefangen wird zu bearbeiten, das wollen wir vielleicht nicht. Das gucken wir uns jetzt mal an. Also das erste Punkt, es ist teuer. Also müssen wir jetzt wieder irgendwas tüfteln, dass man das vielleicht doch so hinten mit reinflickt, dass es doch durch die Pipeline durchgeht. Jo, macht man so, wie ich es gerade beschrieben habe, dann wird es als sogenannter Precise Interrupt bezeichnet. Ja, präzise im Sinne von, so wie man die Manuals kennt, da ist beschrieben, wenn ich die Instruktion XY ausführe, die hat den und den Effekt und wenn sie fertig ist, dann fangen wir die neue an. So ist, wenn ihr euch die Manuals mal anguckt, völlig wurscht, ob Spark, MIPS, Intel, Manuals, da steht immer die Beschreibung für eine Instruktion. Und so von der Idee her, ja, wenn die eine fertig ist, dann kommt die nächste. Und so wäre es ja jetzt hier auch, wenn jetzt Interrupt kommt, dann ja, sagt das Manual eigentlich, alle anderen Instruktionen vorher sind abgeschlossen und alle danach wurden noch nicht angefangen. Also das entspricht sozusagen dann diesem seriellen Prozessor, der alles, jede Instruktion schön nach der anderen macht. So wie man das von vor 100 Jahren noch kennt. Gut, das gleiche gilt natürlich auch bei Exceptions und System Calls. Und bei Exceptions, da sieht man jetzt, das hat wohl auch Sinn, wenn man das so macht. Jetzt hast du gerade gesagt, die Exceptions, die werden doch wohl in der ALU auftreten. Naja, typisches Beispiel, Division durch 0 ist eine Rechengeschichte. Ich behaupte mal, das ist noch nicht alles. Also wenn wir uns unsere typische Pipeline mal angucken, was hatten wir da? Wir hatten eine Fetch-Unit, wir hatten so unsere Adressoperanden holen, Adressen rechnen. Unsere Load Stage, wir hatten unsere Execute Unit und wir hatten unser Store. Also, ein Beispiel war Division durch 0 tritt an der Stelle auf. Wer hat noch Ideen, wann andere Fehler auftreten können? Genau, also hier kriegen wir Page Faults. Im Store genauso.
Ganz am Anfang beim Fetch und Delete Instruction.
Gute Frage. Wo merke ich? Ja. Ich schreibe es mal davor, denken wir nochmal nachher genauer drüber nach. Was haben wir noch? Wer weiß was? Mindestens einen haben wir noch. Da können auch noch Page-Faults auftreten, ne? Wenn ich Instruktionen holen will, kann es auch schon in die Hose gehen. Ich habe immer noch einen. Segmentation Faults. Ne? Wenn ich Adresse rechne, kann es sein, dass ich hinter das Segment lange. Das Segment ist auf 10 Byte begrenzt und ich möchte das 95. haben, dann geht es nicht. Ja. Also mindestens an den Stellen kann überall was auftreten. Anders ausgedrückt, eigentlich immer. Ne? Gut, Adressoperanden holen, das ist das Einzige, wo mir jetzt mal nichts zu einfällt, aber ansonsten kann eigentlich immer irgendwas in die Hose gehen. Ja, Illegal Instruction, das kommt jetzt darauf an, deshalb habe ich es mal da vorgeschrieben. Also es gibt Prozessoren, die holen Instruktionen und melden gleich, das ist Käse, was da kommt. Das macht insofern Sinn, wir hatten uns neulich unterhalten, ne? Ihr erinnert euch, irgendwie, wenn irgendwo der Speicher zu Ende ist und am Ende steht beispielsweise ein Return und ich lade 16 Byte, damit ich sicher alles drin habe, dann hatten wir auch schon hier gesagt, naja, da haben wir ja nichts. Ne? Soll heißen, da kommt irgend so ein Invalid. Und so ähnlich ist natürlich Illegal Instruction auch was Invalid. Also das könnte von der Fetch Unit gemeldet werden. Gibt aber auch Prozessoren, die das dann einen Tag später machen, weil sie natürlich erstmal die Instruktion holen und wenn sie sich die Instruktion geholt haben, dann gucken sie mal die Bits an. Könnte auch an der Stelle sein. Es gibt auch welche, die schieben den Kram einfach durch und sagen, mir doch wurscht, wenn du da Mist in dein Programm reinschreibst, dann führe ich den Mist halt aus. Wenn ich hinterher, was weiß ich, ich schiebe irgendeine Bit-Kombination rein in meine ALU und ihr wisst, letztendlich geht die Instruktion sozusagen in den Multiplexer, der jetzt auswählt aus der Liste der Operationen. Naja, wenn ich, wie in unserem Beispiel, wir haben glaube ich 14 Operationen definiert und wenn der jetzt mit einer anderen Zahl kommt, dann kriegt er irgendeinen Zufallswert Pech gehabt. Das war so die Methode der, was sagen wir mal, bis 1990 Größenordnung. Da hat man den Kram einfach durchgeschoben und das war im Wurscht, was hinten rauskommt. Wer ein Müllprogramm schreibt, der darf sich nicht wundern, wenn hinten Müll rauskommt. Ganz einfach. Jo, zurück zum Thema, zum Eigentlichen. Was ich euch zeigen wollte ist, denkt euch Stufen aus, so viel ihr wollt. Im Prinzip kann jederzeit irgendwas in die Hose gehen. Jo, und jetzt, deshalb komme ich drauf, eigentlich ist es ja so definiert im Manual, dass da wirklich drin steht, naja, eine Instruktion wird nach der anderen ausgeführt. So aus menschlicher Logik gesehen. Pipeline-mäßig haben wir das ja ganz umdefiniert, aus Performance-Gründen. Aber wir sollen natürlich die Logik aus dem Manual, die Logik, die vor 100 Jahren definiert worden ist, nachmachen. Ja, und was ist, wenn wir jetzt sagen wir mal hier merken, oh, wir haben durch 0 geteilt, soll heißen, wir stecken so eine E-Call-Instruktion in die Pipeline. Das wäre so die Idee. Ne? Einfach, dann fangen wir halt mit der Exception-Behandlung an. Ja, dann kann es uns aber passieren, dass noch ein, zwei, drei Mal mehr kracht. Was machen wir nun? Jetzt springen wir in den Page, den, na, sagen wir hier, Division durch Null Händler und versuchen die Division durch Null irgendwie wieder gerade zu biegen. Oder sagen wir mal, das Programm abzubrechen oder irgendwas. Und während wir das tun, kommt die nächste Instruktion und sagt PageFault. Unterbrechen wir jetzt den Divisions-durch-Null-Händler, um den PageFault-Händler aufzurufen? Oder was machen wir jetzt? Oder andersrum? Oder brechen wir den Rest ab? Oder was machen wir jetzt mit dem Rest?
Ja. Abarbeiten und das, was in den Pipeline-Registern davor ist, erstmal wegspeichern, damit unser iCall durchlaufen kann, ohne dass jetzt die Befehle dahinter ausgeführt werden. Und dann muss nach dem iCall muss dann
also das wäre
restauriert werden, was alles davor kam.
Also in diesem Beispiel müsste man jetzt praktisch den Inhalt wegschmeißen, Division durch Null, die soll schon noch weiterlaufen. Und statt des Wegzuschmeißenden führen wir jetzt so einen iCall hinten rein. Das würde dann der alten Semantik entsprechen, so nach dem Motto, ja, Division durch Null, dann sagt mir der Debugger, der Instruction Pointer ist da. Jo, okay, sagen wir mal ein anderes Beispiel. Wir haben hier einen PageFault. Wir wollen auf Speicherzelle 13 was drauf addieren. 13 laden geht nicht. Prinzip, gleiche Idee wie gerade eben. Den Inhalt davor wegschmeißen und iCall nachschieben. Aber jetzt schmeißen wir was anderes weg. Weniger. Das andere, jetzt kann es natürlich auch sein, Also wir sagen ja, wir schmeißen das davor weg. Kann es aber sein, dass wir natürlich hier noch was in der Execution Stage haben, was danach noch abgespeichert werden soll und danach aber noch ein Pagefault produziert. Also wir dürfen eigentlich nicht nur das wegschmeißen, was jetzt davor in der Pipeline steht, sondern das, was dahinter steht, kann auch noch ein Problem sein.
Ja? Das, was dahinter steht, ist ja eigentlich vorher passiert. Also deswegen könnte es ist ja praktisch dann ein Fehler, der vorher schon passiert ist, auch wenn er erst in Echtzeit hinterher passiert. Das heißt, wenn wir wieder alles, was vorher drin steht, wegschmeißen, ist halt praktisch der. Weil der andere Interrupt ist ja praktisch nie passiert.
Auch schlecht, ne?
Also müssen wir wieder alles, was davor ist, wegschmeißen und irgendwie wieder herstellen, dass wir gerade nicht in den Interrupt sind.
Also, dass wir hier irgendwie ein Problem bemerken, heißt noch nicht, dass danach nicht noch irgendwas weiteres auftreten kann. Ja. Ja, gut, das ist schon mal eine Idee. Also wir schmeißen das, was davor ist, raus und schieben stattdessen ein iCall nach. Und jetzt kann es uns passieren, wenn er dann nochmal, also der iCall jetzt langsam in die Pipeline reinläuft, die hinteren Befehle auch weiter abgearbeitet werden, kann es uns passieren, da kommt noch ein Pagefault zum Beispiel. Und dann machen wir im Prinzip das gleiche wieder. Alles, was davor steht, rausschmeißen und ein iCall rein. Soll heißen, wir kegeln vielleicht auch iCalls wieder raus. Was im Prinzip okay ist. Muss man sich nur klar machen, wie das jetzt wirklich im Einzelnen abläuft. Und dass man eben alles, was davor ist, rauskegeln muss und das ist nicht immer das Gleiche. Je nachdem, an welcher Stelle irgendwas passiert, müssen wir mehr oder müssen wir weniger raushauen. Jo, was man sieht, diese präzisen Interrupts, die sind nicht so einfach. Jo, andere Variante, könnt ihr natürlich so machen wie bei Delayed Branching, haben wir ja gesagt, naja, nach einem Sprung werden halt die nächsten drei Instruktionen noch ausgeführt. Sei es drum, was auch immer da drin steht, ist uns verwurscht. Das können wir hier im Prinzip natürlich genauso machen. Wie schaut das dann aus? Also, wir canceln nichts, sondern wir machen einfach weiter, als sei nichts gewesen. Was heißt das, wenn wir das hier so durchschieben? Das heißt, was weiß ich, an der Stelle gibt es einen Pagefault. Nee, Segmentation Fault, dann stecken wir stattdessen beim nächsten Mal, also der wird gecancelt und stattdessen ersetzen wir ihn durch ein iCall. Und dann klappert es weiter durch und dann merkt man plötzlich da hinten, oh, noch ein Page Fault. Raushauen, iCall reinfügen. Ja, was heißt das jetzt? Das heißt im Prinzip, dass unsere Pipeline diese iCalls auch so am Förderband mit durchschiebt. Soll heißen, dass natürlich jetzt irgendwie ein Interrupt-Händler oder ein Exception-Händler durch einen anderen Interrupt- und oder Exception-Händler unterbrochen werden kann. Das gibt jetzt manchmal einen Knoten im Hirn, vor allen Dingen beim Debuggen. Könnt ihr euch vorstellen, ihr kriegt hier irgendwie, was weiß ich, der sagt Illegal Instruction und der euer Debugger sagt da Illegal Instruction und ihr denkt euch, wie kommt das überhaupt hin? Der hätte doch eigentlich vorher schon den Pagefault produzieren müssen. Oder hier in diesem Falle, er meldet euch hier einen Pagefault beim Laden. Oder vielleicht beim Laden auch nicht, aber hinterher beim Abspeichern wieder. Aber die kommen dann in eine andere Reihenfolge. Was beim Debuggen natürlich, ich möchte doch das Programm so schön Schritt für Schritt durchlaufen und ich möchte nicht gesagt kriegen, da unten ist ein Fehler und mir eigentlich denken, ja, da kann er doch gar nicht hinkommen, weil da doch eine If-Abfrage ist oder so. Jo, okay, also probieren wir es trotzdem mal. Also eine Variante wäre natürlich, man würde sagen, also bisher war es so, wir sagen, es wird der aktuelle Zustand abgespeichert, damit wir ihn restaurieren können. Aktueller Zustand abspeichern ist okay im Prinzip, nur besteht der natürlich jetzt aus sehr viel mehr Info, als wenn ich die Instruktion immer von Anfang bis Ende ausführe und am Ende die Exception produziere. Am Ende ist klar, da brauchen wir den Inhalt all unserer Stufenregister nicht. Jetzt, wenn wir den aktuellen Zustand unserer CPU abspeichern, dann müssen wir auch den Zustand aller Stufenregister zum Beispiel abspeichern. Das ist viel, viel mehr. So in heutigen CPUs ist das, keine Ahnung, der zehnfache Aufwand. Jo, aber ansonsten kann ich irgendwelche unterbrochenen Instruktionen natürlich nachträglich nicht wiederholen. Jo, und wir haben gerade schon gesehen, nächstes Problem, wenn ich nach einer Exception oder nach einem Interrupt aber weiterarbeite, dann kann es passieren, da kommen halt noch ein paar Mal hier hinterher, noch weitere Interrupts, Exceptions. Haben wir schon gemacht. Jo, jetzt kommt eine Idee. Was ist dann eigentlich, wenn ich hier hinten, sagen wir mal, die Zahl 13 in Speicherzelle 25 speichern soll und das geht nicht. Muss ich jetzt die gesamte Rechnung hier vor nochmal wiederholen? Ja, eigentlich nicht. Was ich eigentlich machen möchte, ist doch nur die eine Seite in Speicher einlagern und das, was ich eigentlich schreiben wollte, schreiben. Die ganze Rechnung, wie ich auf den Wert gekommen bin, den ich da schreiben will, nur die Rechnung will ich eigentlich gar nicht nochmal machen müssen. Macht ja nicht viel Sinn. Jo, und das sind sogenannte imprecise Interrupts, die eigentlich nur die Auswirkungen nachholen von dem, was da eigentlich hätte passieren sollen. Also hier, wenn ich in ein Register einen Wert reinladen will, dann muss ich nur das wiederholen, nicht die ganze Instruktion und nichts Sonstiges. Wenn ich was speichern wollte, muss ich nur das Speichern wiederholen, nicht, was weiß ich, die ganze Rechnung. Jo, was ich jetzt brauche, sind natürlich nicht mehr alle Informationen, um die ganze Instruktion nachzuholen, sondern was ich machen will, ich brauche die Informationen, um die Auswirkung der Instruktion nachzumachen. Die Auswirkung ist ja normalerweise nur, ich schreibe was in ein Register oder ich schreibe was in eine Speicherzelle. Und für beides brauche ich entweder die Nummer der Speicherzelle oder Nummer vom Adress, vom Register und halt den Wert. Mehr brauche ich eigentlich nicht. Soll heißen, auf dem Stack oder in meinen Registern, wo ich den Zustand abspeichere, da speichere ich gar nicht den gesamten Zustand ab, sondern nur die Info, die ich brauche, um diese Auswirkungen nachzumachen. Jo, und das, diese Info, die reiche ich jetzt einfach weiter. So nach dem Motto, ach, ich wollte eigentlich nach Adresse 25 die Zahl 13 speichern, hat aber nicht hingehauen. Jo, das schiebe ich einfach durch meine Pipeline durch. Und das landet dann in entsprechenden Registern, diese Info. Und da kann ich mir diese Info im Exception-Händler dann wieder rausholen. Ein typisches Beispiel, Motorola 88000er Serie, die war 2000, so um den Dreh, wohl eine der besseren Architekturen. Ja, die kriegt beispielsweise beim Page-Fault nur diese zwei Infos in zwei Registern. Der PageFault-Händler wird aufgerufen, irgendwann einmal, wenn die Pipeline halt diesen iCall durch die Pipeline durch hat. Wie lange das dauert, keiner weiß, macht auch nichts. Jo, die Pipeline reicht weiter durch die Adresse, wo das Datum hätte hingeschrieben werden sollen und das Datum selber. Und da kann sich jetzt der PageFault-Händler drum kümmern, kann es aus den zwei Registern rausholen und kann jetzt, was weiß ich, die Seite von Platte nachladen und dann dieses eine Datum an die Adresse schreiben, nachträglich. Und das war es dann eigentlich schon. Jo, das Ganze, kann man sich vorstellen, geht dann nur mal flotter. Ich brauche nichts zu flaschen, ich brauche nichts wegzuschmeißen, ich brauche nichts. Ne? Ich schiebe einfach meine Exceptions, meine Interrupts genauso durch wie alles andere auch. Ja.
Und wenn jetzt noch ein Batchfall auftritt?
Der wird genauso hinterhergeschoben.
Ja.
Der kommt dann halt ein bisschen später an. Und dann auf dem Stack liegen dann halt zwei Zahlen nochmal zusätzlich. Register FIFO sozusagen. Ja. Und das FIFO muss so lang sein, dass natürlich hier alle entsprechend durch sein können. Macht aber nichts. Und ich lande dann halt im Exception-Händler. Okay, der Exception-Händler, der darf natürlich nicht weitere Page-Faults produzieren, dann läuft irgendwann natürlich das FIFO über. Klar. Ja gut, oder... Jo. Jo, also das war mal das Kapitel Interrupt Exceptions. Ihr seht, Pipelining ist an der Stelle auch wieder ein bisschen hässlich. Ne? Also das vereinfacht die Sache definitiv nicht. Jo, was wir jetzt noch haben, ganz anderer Punkt, neues Kapitel. Normalerweise habt ihr eine CPU in eurem Rechner eingebaut, aber ihr habt eine CPU und, keine Ahnung, 100 Prozesse oder 100 Threads. Wenn ihr euch mal anguckt, was so auf einem Standard-Linux-Rechner los ist oder auf einem Standard-Windows-Rechner los ist, da sind hunderte von Prozessen, die eigentlich alle irgendwie lauffähig, laufbereit, wie auch immer, gescheduled werden könnten. Die Frage ist, wie können wir jetzt mehrere Prozesse auf unserer einen CPU ablaufen lassen? Jo, die Idee schlicht ganz einfach. Erster Punkt ist, wir haben zwar nur eine CPU, aber die wird abwechselnd von den Prozessen genutzt. Kennt ihr alle, Scheduling irgendwelcher Art. Wenn sie sich nicht beeinflussen sollen, dann müssen sie eigentlich alle verschiedene I/O-Geräte nutzen. Der eine gibt auf dem einen seriellen Terminal was aus, der andere auf dem Bildschirm oder so. Und so ähnlich, alle Prozesse benutzen verschiedene Speicherbereiche, dass sie sich nicht gegenseitig ihre Daten kaputt schreiben. Aber, das ist logischerweise auch der Fall, die Prozessläufe sollen nicht völlig unabhängig voneinander sein, sondern, was weiß ich, ich habe ein Vaterprozess und ein Kindprozess, die sollen ja irgendwie doch miteinander reden können. Der eine soll was für den anderen tun, zum Beispiel. Also sollen die Prozesse auch wiederum miteinander kommunizieren können. Standardmäßig macht man das so, dass man sagt, naja, dann haben sie gemeinsame Speicherbereiche. Jo, zwei Varianten. Erste Variante kann man sagen, naja, Prozesse können freiwillig miteinander kooperieren. Der eine beschränkt sich auf die hohen Adressen im Speicher, der andere auf die niedrigen Adressen und jeder ist gutmütig, keiner will dem anderen was böse, dann funktioniert das auch. Im ZIP-Pool, glaube ich, wird das nicht funktionieren. Ich erinnere mich immer, wie stinkig manche Leute auf mich waren, wenn ich mich remote eingeloggt habe, um irgendwas auszusimulieren oder so und damit der Rechner dann ein bisschen belastet war. Andere Variante kann natürlich auch sein, die Hardware kann versuchen, das zu erzwingen, dass zwei Prozesse unabhängig sind und auch wirklich unabhängig bleiben. Also, dann die drei Punkte wieder, Nutzung CPU, I/O bzw. Speicher. Jetzt müssen wir es irgendwie hinkriegen, dass die Hardware verhindert, dass ein Prozess die ganze Zeit die CPU nutzt und der andere nicht rankommt. Zweiter Punkt, wenn man jetzt sagt, naja, die dürfen nicht aufs gleiche Terminal pinseln, die zwei Prozesse, oder nicht den gleichen Plattenblock zerschreiben, dann muss die Hardware irgendwie verhindern, dass der eine Prozess und der andere Prozess auf die gleiche I/O-Adresse zugreifen können. Und Speicher so ähnlich, wir dürfen nicht von zwei Prozessen auf den gleichen Speicher zugreifen können. Jo, da gibt es jetzt, also ich habe das jetzt mal so ganz streng gesagt, was weiß ich, zwei Prozesse dürfen nicht aufs gleiche Terminal schreiben. Naja, wenn es beides meine Prozesse sind, dann will ich das natürlich vielleicht schon. Ich habe zwei Fenster, ist aber im Prinzip das gleiche Gerät namens Monitor. Da sollen natürlich dann schon zwei draufschreiben können. Meine zwei ja, aber nicht die von meinem Kumpel. Der soll mir nicht meinen Bildschirm durcheinander bringen. Wenn wir hier einen neuen Prozess generieren wollen, Prozess generieren, jedenfalls in der Unix-Welt, heißt aktuellen Prozess hernehmen und davon eine Speicherkopie machen. Ein Fork System Call macht im Prinzip nichts anderes, einfach den einen Prozess 1:1 kopieren, dann haben wir einen zweiten. Wenn ich aber natürlich einen kopiere und damit einen neuen anlege, dann muss ich in dem Moment ja irgendwie auf beide Speicherbereiche zugreifen können. Also da stimmt es jetzt auch nicht so ganz, dass zwei Prozesse nie auf den gleichen Speicher zugreifen können. In dem Moment schon. Jo, oder hier, drittes Beispiel. Wenn ich mit malloc oder new oder wie auch immer der Operator heißt in der Programmiersprache, wenn ich mir Speicher anfordere, ja, dann muss ich ja irgendwie den Speicherschutz ändern können. Vorher war ich begrenzt auf meinen bisherigen Speicher, jetzt habe ich einen malloc gemacht oder new aufgerufen, dann möchte ich doch auf den Speicherbereich dahinter auch noch zugreifen können, was ich vorher nicht durfte. Wenn ich aber natürlich jetzt den Speicherschutz beliebig ändern kann, dann könnte ich den ja auch so ändern, dass ich auf den Speicher von meinem Kumpel zugreife. Das wiederum soll natürlich nicht sein. Jo, und da sieht man, das ist so eine Art Strategieentscheidung. Ich darf genau dann, wenn, oder umgekehrt, ich darf nicht, wenn nicht irgendwas besonders erfüllt ist. Ja, und dann sieht man, ist das letztendlich wieder ein Programm, was da abläuft. Darf der Prozess, naja, if sowieso, else sowieso, switch sowieso, wenn das erfüllt und das erfüllt, dann darfst du. Jo, und dieses Strategieprogramm, sage ich mal, das ist das, was man standardmäßig so als Betriebssystem bezeichnet. Das Betriebssystem als Programm kann Rechte geben, Rechte entziehen bzw. Aktionen durchführen. Ja, jetzt haben wir dann plötzlich aber irgendwie drei Programme. Das Programm vom Prozess 1, Programm vom Prozess 2 und das Betriebssystem. Drei Programme, die jetzt alle irgendwie unterschiedlich was dürfen. Die Programme selber dürfen eigentlich nichts, nur das Betriebssystem darf. Aber wir haben jetzt eine CPU. Und da ist die Idee, dass man sagt, naja, normalerweise laufen unsere Programme im sogenannten User-Modus, da dürfen sie nichts. Da dürfen sie sich keine Rechte geben, da dürfen sie sich nicht mal Rechte entziehen. Da dürfen sie nicht auf falsche Speicherbereiche zugreifen, da dürfen sie nicht auf I/O zugreifen, da dürfen sie eigentlich gar nichts außer rechnen. Wenn sie irgendwas Spezielles wollen, dann müssen sie letztendlich in den privilegierten Modus schalten. Ja, und in privilegierten Modus schalten heißt System Call. Und das ist jetzt auch, da sagen immer viele Leute, was weiß ich, da wird das Betriebssystem gestartet. Da höre ich immer so ganz schwammige Antworten. Das ist letztendlich nichts anderes als eigentlich auch wieder ein Call, ein Unterprogrammaufruf. Allerdings natürlich jetzt ein spezieller. Gucken wir uns noch an, wie speziell der ist. Naja, er ist insofern speziell, ich springe dahin und durch diesen Sprung erwerbe ich Rechte. Allerdings bin ich natürlich dann im privilegierten Modus in einem anderen Speicherbereich, nämlich im Speicherbereich, wo das Betriebssystem liegt. Und das Betriebssystem hat jetzt die entsprechenden Privilegien, aber jetzt läuft natürlich auch das Betriebssystem, die Unterfunktionen vom Betriebssystem und so die Hoffnung, die tun nichts Böses. Jo, also ich komme mit einem System Call ins Betriebssystem, habe da volle Rechte, beziehungsweise ich komme auch mit Interrupts und Exceptions ins Betriebssystem. Ja, und wie komme ich da wieder raus? Naja, wenn ich mit einem System Call da reinkomme, ein Call letztendlich, dann komme ich mit einem Return wieder raus. Standardmäßig halt jetzt ein IRET, weil es halt ein System Call war und nicht ein normaler Call. Jo, das mal so der erste Schritt. Wie separiere ich Threads voneinander oder Prozesse? Dazu Fragen. Okay. Dann würde ich sagen, Dankeschön. Dienstag geht's weiter. Dankeschön.